paar Minuten länger gehen.
Dann los.
Herzlich willkommen, liebe Geschwister. Ich rede heute nicht über den Theo, sondern über das Sendschreiben an die Gemeinde von Thyatira. Das letzte Sendschreiben im Kapitel 2. Und wir lesen erstmal Vers 18 bis 8 bis 29. So ganze 11 Verse und dann beten wir zusammen. Dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmernden Erz gleichen. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren, und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isebel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett, und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke, und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Euch aber sage ich und den übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben, und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen: Ich will keine weitere Last auf euch legen, sondern was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker, und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus, wir danken dir für dieses Sendschreiben, was direkt aus deinem Herzen kommt, direkt aus deinem Herzen voller Liebe. Danke, Herr, dass das aufgeschrieben ist hier im Buch der Offenbarung, Herr. Und wir bitten dich, dass du uns heute Abend die Schriften öffnest, dass wir erkennen, was du meinst, was dein Herzensanliegen in diesem Brief ist. Lass uns dich erkennen in dem, was wir jetzt hier lesen, Jesus. Ich bitte dich, dass du uns in alle Wahrheit führst. Bitte dich auch um Gnade, wenn wir Dinge unterschiedlich sehen oder vielleicht noch nicht erkannt haben oder wir manche Sachen nicht verstehen können, dass wir einander stehen lassen können, Jesus. Und ich bitte dich, dass du zeigst, wie der Feind versucht, die Gemeinde zu manipulieren und hineinzukommen mit allen möglichen Dingen. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, was dein Herzensanliegen ist. Lass uns dich erkennen in all dem, was wir jetzt besprechen, in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Okay. Ja, Thyatira. Wie immer, jedes Sendschreiben bisher, Ephesus, Smyrna, Pergamon, kommt jetzt auch Thyatira, und Jesus sagt lieber allen anderen: Ich kenne deine Werke, analysiert auch hier, und das steht in Vers 19. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren, und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Der erste Punkt ist Liebe und Dienst. Er heißt es: Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst. Diese beiden, Liebe und Dienst, hängen unmittelbar miteinander zusammen. Wir können nicht lieben, ohne zu dienen. Wer nicht dient, liebt auch nicht. Es ist einige Zeit möglich, zu dienen, ohne zu lieben, aber nicht lange. Vor allen Dingen nicht unter schwierigen Umständen. Wenn wir den Nächsten lieben, dann dienen wir ihm. Genauso wie Jesus gesagt hat: Ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern ich bin gekommen, um zu dienen und mein Lösegeld zu geben für viele. So hat er das gemacht, weil er uns geliebt hat. Wer liebt, der dient. Und wer wirklich liebt, der kann sich dem Dienst nicht entziehen. Das sagt ja auch Johannes, wenn du dein Herz verschließt, diese Barmherzigkeit aus deinem Herzen zurückhält, die dich dazu führt und dazu leitet, dich hinzugeben für deinen Nächsten und ihm zu dienen, mit dem Materiellen, was du hast, mit deiner Zeit, mit dem Körperlichen, mit Geld, mit Materiellem, dann liebst du nicht wirklich. Sondern wenn wir uns abschneiden von der Liebe, also von dem Dienst gegenüber dem Nächsten, schneiden wir uns ab von der Liebe des Vaters. Denn sie nicht, dass Gott uns dann nicht mehr liebt, aber wir können nicht mehr, sind nicht mehr aktiv in der Gottesgemeinschaft. Ich habe es heute gelesen, heute Mittag von Andrew Murray, das hat mich ziemlich getroffen. Da hat er gesagt, Gott wird unsere Liebe nicht akzeptieren, wenn sie nicht auch dem Nächsten begegnet. Wenn wir nicht den Nächsten lieben, aktiv, in Wort und Tat, sagt der Apostel, dann lieben wir Gott in Wirklichkeit gar nicht. Und so ist kann man unsere Liebe ein Stück weit, natürlich nicht nur, man kann natürlich auch in einem übereifrig dienen, um von anderen gesehen zu werden und so weiter, aber man kann durchaus eine Person, die liebt, daran erkennen, dass sie dient. Ein Vater liebt seine Familie und man erkennt das, dass er ihr dient. Ein Leiter liebt seine Herde und man erkennt es daran, dass er ihnen dient. Und so kann man das auf ganz viele, das waren jetzt die zwei Bereiche, die mich betreffen, kann man das auf jeden Bereich verwenden. Und dazu nochmal Hebräer 6, Vers 10 aufschlagen, der das wunderbar auf den Punkt bringt. Hebräer 6, Vers 10. Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühungen in der Liebe vergesse, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Die Liebe, also die Werke, Jesus sagt ja, ich kenne deine Werke, und dann sagt er, die Bemühungen in der Liebe, die ihr für seinen Namen, für Gottes Namen bewiesen habt, wie beweisen wir die Liebe zum Namen Jesu, indem wir den Heiligen dienen und weiterhin dienen. So, das ist ein Hauptmerkmal der Liebe. Die Liebe sucht nicht das Ehre. Die Liebe kann nicht anders, als sich für den anderen hinzugeben. Und Jesus erkennt das an. Und jetzt so wunderbar, ist das wie so ein Trostwort uns zugesprochen. Gott ist nicht ungerecht. Es wäre ungerecht von Gott, diese Liebe und diesen Dienst zu vergessen. Aber er vergisst es nicht. Und das kann uns motivieren und es soll uns motivieren. Gerade da, wo es niemand sieht, im Verborgenen, wo niemand einem auf die Schulter klopft, wo niemand sagt, oh, das hast du aber toll gemacht, da treu zu sein und dran zu bleiben. Amen. Das Zweite, was hier steht in Offenbarung 2, ist Glauben. Ich will eigentlich mal dieses Jahr noch eine Predigtreihe zum Thema Glauben machen. Mal sehen, wann das kommt, aber wir wissen ja, Glauben hat nichts mit einem bloßen Fürwahrhalten zu tun. Achso, müssen wir den Punkt weitermachen. Sondern Glauben hat dieses Wort Vertrauen, was da im Griechischen und auch im Hebräischen, das ähnelt sich ziemlich. Dieses Wort Vertrauen, was da steht, hat immer mit einer Person zu tun, die vertrauenswürdig ist. Ich glaube nie einer Sache, sondern ich glaube immer einer Person. So, und das ist dieses tiefe Vertrauen, dieses was wir in die Person Gottes und in seine Pläne haben. Und die Gemeinde in Thyatira wird gelobt dafür, dass sie, wie heißt es hier, ja, deine Liebe, dein Dienst, deinen Glauben. Das ist schon was Besonderes, wenn man von Jesus für Glauben gelobt hat, wird. Jesus hat sich ja in den Evangelien nur über zwei Dinge gewundert. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gelesen habt. Er wunderte sich. Und das ist nur erstens über Unglauben und zweitens über großen Glauben. Das sind die zwei Dinge, da staunt er drüber. Das ist, was? So ein Vertrauen? So wenig Vertrauen? So, und das ist das, was das Herz Jesu berührt, wenn eine Person sich ganz dem Vater hingibt und ihm vertraut. Und das hat jetzt natürlich so viele Dimensionen, die wir jetzt in dieser Session jetzt hier nicht abdecken können, weil wir sonst stundenlang hier stehen würden, was das bedeuten, was Glaube bedeutet im alltäglichen Leben, dass ich mir eben nicht selber helfe, dass ich nicht versuche, mein eigenes Recht zu bewirken, dass ich nicht für mich selber lebe, sondern dass ich zur Ehre Gottes lebe, dass ich Nachteile in Kauf nehme, weil ich weiß, mein Vater sieht das, ich vertraue ihm, er wird mir Recht schaffen, er wird mich rächen, er wird mich versorgen und so weiter und so weiter. Jesus lobt Glauben. Damals in den Evangelien und auch die Gemeinde von Thyatira und vielleicht heute dein Glauben. Halleluja. Wie gesagt, darüber gibt es viel mehr zu sagen. Ich denke, ich werde in diesem Jahr vielleicht mal noch eine Predigtreihe darüber machen. Und dann Punkt Nummer 3, über das standhafte Ausharren haben wir schon gesprochen in den anderen Teilen. Deswegen habe ich das jetzt mal ausgelassen. Und dann heißt es hier, und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Das ist einer näheren Betrachtung wert. Die Gemeinde in Thyatira, die Heiligen dort haben eine Zunahme, ein Wachstum in Qualität und Quantität ihrer Werke und ihrer Liebe bewiesen. Das heißt, sie haben heute mehr, oder das heißt, wenn ich das auf mich anwende, ich habe heute mehr gute Werke bewirkt, ich habe heute mehr so gelebt, wie es Jesus gefällt und wie ich ihm repräsentiere, als noch vor 5 Jahren. Da war ein Wachstum da. Und ich hoffe, oder das ist das Normale. Wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist eines der schlimmsten Dinge, die passieren kann, wenn wir zurückgehen. Und das ist dann die Zeit in meinem Leben, wo ich mich am elendigsten gefühlt habe und am krassesten umkehren musste, wo ich gemerkt habe, ich bin dahin zurückgegangen, wo ich schon mal war. Ich habe etwas, was ich mal hatte, verloren. So ist es ganz wichtig, dass wir darauf achten, dass wir das, was wir bekommen haben, beziehungsweise das, was wir schon ausgelegt haben, dass wir uns das nicht nehmen lassen. Wenn wir mal 1. Thessalonicher 4 aufschlagen, 1. Thessalonicher, ich weiß gerade gar nicht mehr, was da steht. 1. Thessalonicher 4, Vers 9 und 10. Genau, da heißt es, über die Bruderliebe braucht man euch nicht zu schreiben. Denn ihr selbst seid von Gott gelehrt worden, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt. In der Elberfelder steht, noch reichlicher zunehmt. Und das ist etwas, was so wunderbar ist an Paulus. Man könnte denken, bist du nicht zufrieden mit dem, was wir jetzt schon gemacht haben? Wir haben ganz Mazedonien, überall haben wir die Brüder geliebt und in der Bruderliebe hat uns Gott selber gelehrt und dann sagt Paulus, ja, jetzt sollte noch reichlicher zunehmen. Die Sache ist, dass Paulus das sagen konnte, weil er ein Mann war, der die Herrlichkeit Christi kannte, weil er wusste, was für eine Kraft das Evangelium hat. Und dass Heiligung nicht zu Ende geht. Und dass da immer noch mehr ist, was wir erobern können. Immer noch, dass wir nicht heute sagen, ja, guck mal, ich bin jetzt heute schon viel demütiger als vor 10 Jahren. Das heißt, Demut, das Kapitel ist für mich abgeschlossen. Nee, es geht immer weiter, es geht immer tiefer. Wir haben noch lange nicht das erreicht, was Jesus selber ist. Und so können wir immer mehr und mehr und mehr von ihm lernen und dieses wunderbare Lied singen, immer mehr von dir, immer mehr sein wie du. Das hört nie auf, bis wir verwandelt werden, bis wir bei ihm sind. Steht auch in 1. Johannes Kapitel 3, da heißt es, seht, welch eine Liebe uns der Vater geschenkt hat, dass wir Gottes Kinder sind und wir sind es. Und dann sagt er, jetzt ist aber noch nicht offenbar, was wir sein werden. Wir werden es aber sein, also es wird offenbar werden, was wir eigentlich sind, Kinder Gottes, Töchter und Söhne Gottes. Wenn Jesus wiederkommt, wird es offenbar, wir werden verwandelt. Und dann sagt er, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich selber. Jeder, der diese Hoffnung hat, dass Jesus eines Tages wiederkommt, der ist in diesem Prozess der Heiligung und der Reinigung und nimmt immer mehr zu an Liebe und an den Werken, die Jesus gefallen. Amen. So wollen wir sein, ihn verherrlichen. Genau, Halleluja. Und dann kommen wir zu Vers 20 und zum nächsten Thema, Punkt Nummer 2. Und über diese Person werden wir jetzt ganz schön viel reden, über die Isebel. Vers 20 lesen, da heißt es, aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du zulässt, dass die Frau Isebel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett und die, welche mit der Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich der Herr bin, und so weiter und so weiter. Davon kommen wir später. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber noch ehe ich diese ganzen Bibelstellen kannte, habe ich schon von Isebel gehört gehabt. Ich weiß nicht mehr, ich bin jetzt nicht mehr so viel unterwegs im charismatischen Lager. Zumindest früher war das ein ziemlich thematischer Dauerbrenner. Da wurde ziemlich oft über den Isebel-Geist gesprochen.
Stimmt, in der Landeskirche noch nie was davon gehört.
Genau. Und dann weißt du, Isebel-Geist, und dann haben wir da gehört von Frauen, die von einem Ehepaar aus einer Gemeinde rausgeschmissen wurde. Oder eine Frau, die aus einer Gemeinde rausgeschmissen wurde, und die Frau hatte dort ein paar Sachen angesprochen, wo sie denkt, dass es nicht der Wille Gottes ist. Und dann hat die Gemeindeleitung ihr gesagt, ja, durch dich spricht der Isebel-Geist. Und haben wir so ominöse Sachen gehört, und die sehr komisch waren. Und es ist leider auch so, dass diese Bibelverse in Kombination natürlich mit der alttestamentlichen Isebel sehr oft missbraucht werden und da Dinge reingedeutet werden, die gar nicht zu sehen sind. Und deswegen ist mein erster Punkt ein bisschen provokant. Isebel ist kein dämonischer Geist. Isebel, ich habe jetzt mal die Punkte zusammengestellt, also einfach nur dieser Fakt. Wir denken, oder das grundsätzliche Denken, was wir haben, ist im charismatischen Lager, wenn wir Isebel hören, das ist ein dämonischer Geist, und er benutzt verschiedene Personen, meistens Frauen, um zu manipulieren und rumzuhexen. Und das allererste, was wir klären müssen, wenn Jesus hier von Isebel redet, redet er nicht von einem dämonischen Geist. Und jetzt kommen die Gründe, warum. Erstens, sie ist eine Frau. Vers 20. Dass du zulässt, dass die Frau Isebel, also Jesus nennt sie eine Frau. Zweitens, diese Frau hat sich selbst zu einer Prophetin gemacht. Hat also einen prophetischen Dienst, also einen pseudoprophetischen Dienst. Drittens, sie hat einen Lehrdienst, ja, die hat nicht nur sich zu einer Prophetin gemacht, laut Vers 20, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt. Ja, sie hat gelehrt. Dann, sie hat buchstäblich Unzucht getrieben. Also tatsächlich und buchstäblich, nicht in irgendeinem übertragenen Sinne. Dann fünftens, das ist der interessanteste Punkt, sie hat Zeit zur Buße bekommen. Darüber werden wir dann nochmal reden. Einer der Punkte ist nämlich, Jesus liebt Isebel. Sie hat Zeit zur Buße bekommen. Sechstens, sie wird mit Krankheit bestraft. Ja, ein Dämon kann nicht krank werden, hat keinen Körper. Und siebtens, sie hat Kinder. So, das sind jetzt die Gründe, weshalb ich es so jetzt einfach nur von meinem schlichten, simplen Textverständnis her sehe. Hier geht es um eine Frau, die hat diese ganzen Anzeichen, die ich einfach nur jetzt aus diesen drei Bibelversen rausgelesen habe. Und ich sehe hier auf den ersten Blick, oder auch auf den zweiten Blick eigentlich, keine direkte Verbindung zu der alttestamentlichen Isebel, der Frau von König Ahab, die ganzen Baalspropheten da ins Land gebracht hat und die Propheten des Herrn umgebracht hat, vor der Elia so große Angst hatte und so weiter, die da drei Generationen von Königen ihre Macht ausgeübt hat. Diese Verbindung gibt es so auf den ersten Blick nicht. Man könnte jetzt meinen, oder man könnte sagen, okay, dieser Name, ist ein symbolischer Name. Das heißt, Jesus nennt diese Person in Thyatira, nennt ja Isebel und nimmt aber eigentlich Bezug auf die alttestamentliche Isebel. Aber ich persönlich finde das, diese Annahme nicht genügend bestätigt hier in dem Text und auch, wäre auch untypisch für Jesus. Jesus sagt zwar manchmal die Lehre Biliams, aber er nennt nicht Personen mit Codenamen. Er nennt sie beim Namen, wie auch hier in Smyrna, der Antipas, wo er jemanden genau mit Namen anspricht. Wo heißt es hier? Nee, Moment, das ist in Pergamon gewesen. In Kapitel 2, Vers 13. Ja. Auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, wo der Satan wohnt. Den hat er auch mit Namen genannt und sehe keinen Grund, weshalb er diese Frau in Thyatira, um die es hier ganz offensichtlich geht, nicht auch mit ihrem echten Namen ansprechen soll. Mein Bickel hat über die Bibelverse gelehrt und hat gesagt, bitte, bitte, nennt eure Kinder nicht Isebel oder Isabel oder sowas. Er tut ihnen einen großen Dienst. Okay, und deswegen wollen wir jetzt gucken, was hat es mit der Isebel auf sich? Und wollen, das war jetzt so die grobe Zusammenfassung, und wollen durchgehen, was sie gemacht hat. Erstens wollen wir uns natürlich mit dem, was sie am meisten ja auszeichnet, mit ihrer Sünde beschäftigen. Und da heißt es, erstens, dass sie sich selbst eine Prophetin nennt. Und wir wollen das jetzt nicht nur durchgehen das war damals ja interessant, sondern wir wollen ja den Text lesen und daraus lernen, was können wir uns für heute mitnehmen, was ist heute wichtig, worauf müssen wir heute achten, wenn ähnliche Situationen auftreten, beziehungsweise ähnliche Dynamiken in der Gemeinde entstehen, wie können wir uns wappnen und wie können wir feststehen, dass wir eben diese Ermahnungen von Jesus nicht bekommen, sondern das Lob. So, darum geht es ja, wir wollen Jesus wohlgefällig sein und er offenbart sich hier, was ihm wichtig ist. Die allererste, was uns genannt wird über diese Isebel, ist, dass sie sich selbst eine Prophetin macht. Zu einer Prophetin macht sie, nennt sich selbst Prophetin. Sie gibt vor, geistbegabt zu sein und nennt sich selbst eine Prophetin. Das klingt jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht schlimm oder irgendwie verwerflich, aber es ist doch etwas Teuflisches. Denn nur Gott darf Menschen zum Propheten ernennen. Gott ernennt Propheten und die Gemeinde bestätigt diese göttlich gesalbten Propheten. Ein Prophet kommt nicht aus dem Nichts heraus. Ein Prophet kommt aus Vorbereitung, aus Prägung, aus Läuterung innerhalb einer Gemeinschaft. Wir hatten ja schon Leute, die bei uns in der Gemeinde in die Gemeinde gekommen sind und dann die Möglichkeit zur Zeugnisrunde, ja, wir sagen das nicht ohne Grund, kurz, konkret und knackig, die Möglichkeit genutzt haben und dann halbe Predigten da abgeliefert haben und ja von sich gedacht haben oder gesagt haben, dass sie Propheten sind, aber keiner von uns kannte die oder nur wenige von uns kannten die und wir mussten das unterbrechen, weil wir gemerkt haben, das ist jetzt nicht der Heilige Geist. Da macht sich jemand zu etwas, was er nicht ist. Und gerade beim Amt des Propheten ist es enorm wichtig, dass wir genau hinschauen, weil jemand, der sich anmaßt und sagt, ich rede im Namen Gottes, muss geprüft sein und muss überprüft werden. Der Charakter, der Lebensstil und die Geschichte dieser Person müssen bekannt sein innerhalb der Gemeinde. Deswegen haben wir vor ein paar Jahren gesagt, als wir hatten da ein paar Erfahrungen gemacht, haben dann gesagt, okay, wir laden nur noch Leute ein, zu denen wir eine Beziehung haben. Menschen, die wir kennen und nicht Menschen, die in erster Linie kommen, um durchzureisen, mal zu predigen und dann wieder weg sind, sondern wir wollen eine Beziehung, einen Draht zu den Leuten haben. Dass wir auch sehen, dass das echt ist, was da dahinter steht. Und das ist enorm wichtig, dass wir die Authentizität und die, und den, wie gesagt, den Charakter von solchen Leuten, die sagen, sie sind geistbegabt, dass wir den kennen und prüfen können. Amen. Klingt das gut? Propheten werden in der Gemeinde geformt. Sie kommen nicht aus dem Nichts, auch wenn es manchmal so scheinen mag. Ja. Bei 1. Könige 17, da tritt ja der Elia auf und kommt scheinbar aus dem Nichts. Wir haben vorher nie was zu ihm gelesen, aber auf der Art und Weise, wie er auftritt und wie er sich gibt und was er erzählt und was sein Statement da ist, merken wir, da ist ein Mann, der wurde jahrelang geformt und in der Wüste oder in der Wildnis, in der Einsamkeit vorbereitet, eben auf diesen Moment aufzutreten. So können wir, müssen wir heute, da die Zeit der Propheten ja, oder dieser Propheten, die unantastbar sind, unhinterfragbar sind, die ist ja vorbei. Gott hat gesagt, im Hebräerbrief heißt es, Gott hat in den alten Zeiten durch die Propheten gesprochen, durch Mose und die Propheten, jetzt aber in dem Sohn. Und Propheten gibt es noch und die haben einen sehr wichtigen Dienst, aber wir müssen sie prüfen und hinterfragen. Und sie werden in der Gemeinde geformt, die kommen nicht aus dem Nichts. Halleluja. Isabel, oder lass uns mal noch 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 21 dazu nehmen. Niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Ja, der Heilige Geist redet durch heilige Menschen. Und die reden nicht, weil sie selber wollen, aus eigenem Willen, sondern getrieben vom Heiligen Geist. Es ist der Heilige Geist, der heilige Menschen benutzt, um seine heiligen Worte zu äußern. Ein Pendant, wie sagt man das? Pendant. Zu Isabel ist Simon der Zauberer in Apostelgeschichte Kapitel 8. Das war nicht einer, der Zauberkräfte hatte. Seine einzige Zauberei bestand darin, dass er von sich gesagt hat, dass er etwas Großes sei. Er hat sich zu etwas ernannt, was er nicht ist. Und diese Seelenkraft, die sicherlich gepaart ist mit dämonischer Kraft, beeinflusst Menschen und zieht Menschen in ihren Bann und manipuliert und verführt. Sowohl wie bei Simon dem Zauberer, als auch bei Isabel. So, sie nennt sich selbst eine Prophetin. Jetzt muss ich mal sehen. Genau. In dieser selbsternannten, selbstgegebenen Autorität will sie sich unangreifbar und unanklagbar machen. Denken, ja, das war damals die Isabel, aber wenn ihr wüsstet, was alles in der Gemeindelandschaft herumkriecht, wie viele von sich sagen, this is the word of God und das ist jetzt das Wort des Herrn. Und wenn du jetzt hier was Schlechtes siehst oder irgendwas mit dich übereinstimmst, dann ist das ein dämonischer Kritikgeist und bist sofort in der Schublade und traust dich nie mehr Sachen zu sagen, die dir komisch vorkommen oder du scheidest deinen hinterfragenden, prüfenden Verstand völlig ab. Das ist diese selbsternannte Autorität. So, und das ist da gibt es ganz oft eben diesen Missbrauch von einer falschen Lehre über Kritik. Kritik ist nicht immer negativ. Wenn ich kritiksüchtig bin, das ist ein Problem, wenn ich überall das Schlechte finden muss. Aber wenn ich etwas kritisch prüfe und hinterfrage, einfach nur zu wissen, ist das wirklich wahr, kann ich darauf vertrauen, dass es keine Sünde, dazu fordert uns Jesus auf. Sondern die Gemeinde muss lernen, auch wir als Netzwerkgemeinde müssen da in die Reife kommen, müssen lernen, falsche Apostel und falsche Propheten von den echten zu unterscheiden. Und wie wir uns zur Wehr setzen können, wie wir das konfrontieren können, wie wir das ansprechen können, wie wir das Dinge thematisieren können, ins Gespräch kommen können über Dinge, die uns komisch vorkommen und da einfach in Reife an den Tag legen. So, und in dieser selbstgemachten Autorität verführt sie die Gemeinde zu zwei Dingen. Erstens, sie verführt zu Götzendienst. Da habe ich zur letzten Einheit, glaube ich, schon eine ganze Menge gesagt, deswegen wird es relativ kurz. Götzendienst, das Herzensanliegen des Teufels. Der Teufel kann sich nichts Schöneres, also jeder Götzendienst ist am Ende eine Teufelsanbetung, könnte man sagen. Das ist mal ein bisschen überspitzt, aber das ist es am Ende. Jesus, das ist das innerste Herzensanliegen, dass die Anbetung und die Hingabe, die nur Gott gebührt, von Gott weggenommen wird und anderen Dingen, anderen Menschen, anderen allen möglichen Sachen zugewandt wird. Der Teufel sagt zu Jesus, fall von mir nieder und all das gehört dir. Er will die Anbetung, er will das Herz der Leute haben. Und das ist die Strategie des Teufels, uns von der Liebe, sagt in 2. Korinther 11, da heißt es, dass der Teufel, die Schlange, uns von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber, also dieses einfach, ich bin nur für Jesus da, ich lebe nur für Jesus, Jesus will ich gefallen, Jesus will ich verherrlichen, davon will uns der Feind verführen, in eine andere Richtung. So, und der Feind wird alle möglichen Wege nutzen, sogar eine Person, die mitten in der Gemeinde an der Kanzel steht und sagt, dass sie eine Prophetin ist, um Menschen in den Götzendienst hineinzubringen. Und das Zweite, was ganz eng verbunden ist mit Götzendienst, ist Unzucht. Das griechische Wort Unzucht, porneia, von dem wir das unser Wort Pornografie haben, ist im Grunde sexuelle Betätigung meines Körpers außerhalb der Ehe. Das ist Unzucht. Und Götzendienst ist ganz oft mit Unzucht verbunden. Sie kommen quasi immer Hand in Hand. Also im Alten Testament sieht man das ja ganz drastisch und ganz krass da. Diese ganzen Götzen, die sie da hatten, die Astarte und diese Baalsdienste, das war ja alles hochsexualisiert und auch im alten Rom und im alten Griechenland war das ja mit allen möglichen Perversionen verbunden, der Gottesdienst. Und dahinter steckt eine dämonische Strategie, weil unser Körper ja der Tempel des Heiligen Geistes ist. Und Jesus und Paulus sagt, die einzige Sünde, wo wir gegen den Tempel des Heiligen Geistes sünden, wo wir unseren Leib schänden, das ist Unzucht. Und insofern ist Unzucht schon, sticht hervor und heraus und ist eine Sache, die verdient besonders unsere Aufmerksamkeit, dass wir uns da reinhalten, dass wir unsere Körper reinhalten und dass wir uns nicht diesem hingeben. Und natürlich, wenn wir jetzt von einem Isebel-Geist oder einer Sache, die Isebel besonders kennzeichnet, sprechen wollen, dann ist es Unzucht und Pornografie. Unzucht in allen Formen, sei es in Bildform, in Videoform, also alles, was pornografisch ist, und dann am Ende die tatsächliche Unzuchttat mit jemand anders, mit einer anderen Person, sei es Mann oder Frau. Dazu möchte uns der Feind bringen und dazu wollte Satan die Isebel benutzt und gebraucht. Und dagegen müssen wir uns zur Wehr setzen. Dagegen müssen wir Krieg führen und dagegen müssen wir kämpfen. Wir müssen lernen zu stehen gegen sexuelle Versuchung und wie sie funktioniert, was sie uns verspricht, was für Lügen da dahinter stecken, diese Lügen enttarnen, in die Wahrheit kommen und was das Kreuz auf uns nehmen, die Begierden ans Kreuz bringen und so weiter und so weiter. Und in der Kraft des Heiligen Geistes die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Und das ist möglich. Es ist möglich, sie im Sieg zu wandeln über diese Sünden. Es ist möglich, diese Sünde nicht zu tun. Dazu hat uns Jesus befreit. Und dazu können wir, das können wir in Anspruch nehmen. Und und da einfach den Sieg erringen. Und wenn wir den Sieg nicht haben, uns nicht damit zufrieden geben, sagen, ja, wir sind ja alles Menschen, sondern vorwärts zu gehen und zu sagen, ich werde keinen Frieden schließen mit dieser Sünde. Isabel paart eine äußere, äußerst fromme Übergeistlichkeit mit Unzucht und Pornografie, mit Unreinheit. Und die gehen Hand in Hand. Sie nennt sich auf der einen Seite Prophetin und ist übergeistlich, hat Visionen und was weiß ich nicht alles. Und sie lehrt über die Dinge Gottes. Aber dann auf der anderen Seite begeht sie solche krassen Sünden. So ist da wird da etwas zusammengebracht. Und daran erkennt man auch, wie der Feind arbeitet. Er hat gar kein Problem damit, dass ich hier predige. Er hat auch gar kein Problem damit, dass wir in den Gottesdienst gehen, dass wir den Hauskreis besuchen, solange wir Kompromisse mit Sünde machen. Da stört ihn das gar nicht. Sag mal, dann ist das sogar förderlich, wenn dann ein frommer Anstrich noch drüber ist, wird dann alle denken, ach, das ist ja ein vorbildlicher Christ. Und dann hintenrum, irgendwann kommt dann raus, was da läuft, und du bist schockiert darüber, was da war und wie du doch da die Menschen eingeschätzt hast. Und da ist es so, so, so wichtig, dass wir niemals Frieden mit Unzucht schließen, sondern dagegen kämpfen, als würde es um unser Leben gehen. Sprüche 5 heißt es: Ich sah einen Mann aus dem Fenster, einen jungen Mann ohne Verstand, und er hat sich auf den Weg gemacht zur Ehebrecherin. Und dann heißt es: Und er lief wie ein Stier zur Schlachtbank, der nicht weiß, dass es um sein Leben geht. Das ist die Brisanz und das ist diese heftigen Worte gebraucht Gott, um uns da wach zu rütteln und uns zu sagen, wie wichtig ihm das ist. Und im Moment der Versuchung, im Moment der die dunkle Nacht der Versuchung, da hat Bach auch mal so ein Lied geschrieben, kommt uns diese Sünde übermächtig vor und wir sind völlig hilflos, aber das basiert alles nur auf Lügen und wir können uns dagegen wehren und können dagegen vorgehen. Okay, dann ihre dritte Sünde. Moment, sind wir schon? Ach ja, also das Thema ist ihr Sünde. Sie hat die Buße unterlassen. Da heißt es in Vers 21, ich gab ihr Zeit, Buße zu tun. Das ist das, wo ich vorhin meinte, Gott liebt Isabel. Gott hat ihr Zeit gegeben, Buße zu tun. Jesus hat ihr Zeit gegeben. Was ist diese Zeit, um Buße zu tun? Das ist ein besonderes Gnadenzeitfenster, wo wir ohne Gericht von Gott umkehren können. Das ist sowas von wertvoll und das gibt Gott nur wirklich denen, die sie lieben. Die er liebt. So, er hat trotz dieser heftigen Sünden und trotz, dass sie so abgefallen war, hatte so eine Liebe für sie aufgebracht, so eine Menschenliebe, dass er nicht will, dass sie verloren geht, sondern dass sie gerettet wird. Im Alten Testament, ich weiß nicht genau wo, da sagt Gott, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass er von seinem Weg umkehrt. So, hier haben wir einen besonderen, Gott hat einen besonderen Gnadenzeitabschnitt gegeben, in der die Tür zur Umkehr weit offen stand. Aber dieser Zeitabschnitt ist begrenzt. Und das ist eine Warnung an jeden von uns, der im Kompromiss mit Sünde lebt. Der Zeitabschnitt, in dem Gott uns die Tür zur Buße öffnet, ohne dass wir sein Gericht abbekommen bzw. bestraft werden, diese Zeit ist begrenzt. Diese offene Tür ist die Zeit des Selbstgerichts, das heißt der Selbstdemütigung. Und wenn diese Tür zugeht, wenn Gott sagt, jetzt ist genug, dann ist es nicht mehr eine Zeit des Selbstgerichts, sondern dann kommt die Zeit des göttlichen Gerichts und der göttlichen Demütigung. Und die erste Variante ist wesentlich besser. Wenn du einen Eindruck hast, du solltest umkehren von einer Sache, tu es sofort. Wenn du weißt, du solltest dich in bestimmten Bereichen demütigen, demütige, demütige dich sofort, sonst diese Gnadenzeit ist zur Buße, ist eine Zeit der Selbstdemütigung, wo ich den Weg gehe und mich demütige. Gericht ist erzwungene Demütigung. Ich tue immer wieder auf die Predigt hinweisen, weil die so gut war, meine eigene Predigt, bin ich ein Feind Gottes, Stolz oder Demut? Wo ich das lang und breit nochmal erklärt habe und am Ende dann ganz viele Wege gegeben habe, wie wir uns selbst demütigen können. Denn es ist entweder Selbstdemütigung in Gnade oder göttliche Demütigung im Gericht. Und das ist hier ganz klar erkenntlich zu sagen, ich gab ihr Zeit, Buße zu tun. Da war eine Zeit, wo die Tür offen war für Isebel zurückzukehren, wiederhergestellt zu werden. Umzukehren von ihrer Sünde. Halleluja. Was für einen gnädigen Gott haben wir. Kleinen Moment. Hier, ich mache eine Schriftstelle raus. Jesaja 30, Vers 15. Und so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen läge eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt, sondern ihr sagt, nein, wir wollen auf Rossen dahin fliegen. Darum werdet ihr auch dahin fliehen. Wir wollen schnell davonreiten. Darum werden eure Verfolger noch schneller sein. Also hier nochmal diese, durch Umkehr würde eure Rettung liegen. Aber ihr habt gesagt, nein, wir wollen nicht. Gott liebt sein Volk und deshalb gibt er immer vor dem Gericht die Möglichkeit zur Umkehr, zum Selbstgericht. Richtet euch selbst, sagt die Schrift. So, und dann, ich muss jetzt mich hier ganz kurz fassen. Gott sendet zeitliches Gericht, um vor dem ewigen Gericht zu bewahren. Selbst das Gericht über Isebel, was jetzt angekündigt wird, ist am Ende ein Gericht, ein zeitliches Gericht im Hier und Jetzt, um die Isebel zu retten vor dem ewigen Gericht. Das ist der einzige Grund, weshalb Gott überhaupt im Hier und Jetzt ein zeitliches Gericht sendet, um vom ewigen Gericht zu bewahren. Jesus kündigt das Gericht jetzt an und das fassen wir in drei Punkte zusammen. Erstens sagt er, ich werfe sie auf ein Bett. Das ist genau dasselbe Bett, was in Lukas 5, Vers 18 steht, wo so ein kleines Ein-Mann-Bett, wo die Freunde des Gelebten den Gelebten aufs Dach getragen haben, wo quasi der Kranke drauf lag. Und die meisten Übersetzer schreiben dann da in eckigen Klammern hin, Krankenbett oder im Englischen Sickbed. Wie steht es da bei dir, Jana, in deiner... Kannst du mal nachgucken. Also hier, Jesus...
Ja, Sickbett.
Sickbett, ja. Ich werde, Jesus sagt, ich werde Isebel eine langwierige und schwere Krankheit senden, dass sie nicht mehr von ihrem Bett aufstehen kann. Und das ist schon ganz schön heftig. Der Jesus, von dem wir denken, der macht uns frei von Krankheit. Weil er uns liebt, sendet jetzt eine Krankheit. Aus genau demselben Grund, weil er uns liebt. Das heißt nicht, dass jede Krankheit von Gott kommt, aber in diesem Fall war das so. Jesus sendet eine schwere Krankheit. Er sagt, ich werfe dich aufs Bett, also eine Krankheit als ein Gnadenakt. Wieder hier dieses zeitliche Leid zum ewigen Heil. Gott bringt manchmal, nicht immer, aber manchmal ein Gericht in Form von Krankheit, wegen Sünde. Es werden Menschen krank wegen Sünde, auch Christen, damit sie auf dem Krankenbett viel Zeit haben nachzudenken und Buße zu tun. 1. Korinther 5, Vers 5, da heißt es, Wir übergeben diesen und jenen, der da gesündigt hatte, dem Satan, damit das Fleisch verderbt wird, aber der Geist gerettet wird am Tag des Herrn. Wir haben genau dasselbe Prinzip. Das Fleisch geht kaputt, dadurch, dass wir diesen Menschen dem Satan, dem Feind übergeben. Da kommt Krankheit und da kommt alle möglichen Bösen, passiert den Leuten. Und das Fleisch geht daran zugrunde. Aber am Ende wird der Geist gerettet. Und da sind wir mal wieder an unseren Grenzen mit unseren charismatischen Kisten, wo wir Gott immer so gerne reinstopfen und überall quillt und das ganze Ding platzt gleich, aber wir stopfen und stopfen und sagen, so muss Gott sein. Aber Gott lässt sich in keine Kiste packen. Gott lässt sich nicht sagen, ich mache das immer so und so. Oder ich muss das so und so machen. Gott ist Gott und Gott kann mit Isebel umgehen, wie er mit Isebel umgehen will. Zweitens, diejenigen, die mit ihr diese Unzucht begangen haben oder Ehebruch, wie heißt es hier? Vers 22. Welche, die mit der Ehe brechen, in große Drangsal. Dieses Wort Drangsal, Bedrängnis, bedeutet ja eingequetscht werden und ist im Grunde ein Wort, was benutzt wird, um Bedrängnis von Feinden, von Menschen, die einen bedrängen. Ja, wenn deine Feinde dir zu schaffen machen, dann bist du bedrängt. Und das ist genau das Wort, was hier steht. Und es ist interessant, dass Gott diese Bedrängnis, dass Jesus diese Bedrängnis ganz oft erwähnt, auch in den Evangelien. Zum Beispiel beim Gleichnis vom Sämann, Matthäus 13, Vers 21, da sagt er, bei demjenigen, der nur, bei dem auf das Steinige gesät ist, der hört das Wort, nimmt es zugleich mit Freuden auf, aber wenn die Sonne aufgeht, es verbrennt. Und diese Sonne ist die Bedrängnis. Wenn Bedrängnis entsteht um des Wortes willen. Gott benutzt, Jesus benutzt unsere Feinde, um uns zu zeigen, was in unserem Herzen drin ist. Und die Realität unseres Zustandes, unseres Herzens aufzudecken. So, das nächste Mal, wenn dir ein Feind zu schaffen macht, frag erstmal, bevor du 1000 Teufel bindest, frag erstmal Gott, willst du mir etwas sagen? Gott sendet heftige, große Drangsal durch die Feinde des Evangeliums, um offenbar zu machen, was in den Herzen ist. Und dritter Punkt, der Tod der Kinder Isebels. Entweder geht es hier um die buchstäblichen, leiblichen Kinder von dieser Frau Isebel, oder es geht um die Jünger bzw. die Nachfolger, die sie hatte, aber es geht in beiden Fällen um einen buchstäblichen Tod. Da heißt es, Jesus sagt, ich werde sie töten mit dem Tod. Luther sagt, glaube ich, Pest. Ich werde sie töten mit der Pest. Also hier geht es um echte Menschen, die echt, wirklich sterben. So, und das ist heftig, denn Kinder sind das, was uns am liebsten und am nächsten ist. Und wenn Kinder sterben, dann, das ist das Furchtbarste, was Eltern passieren kann. Das ist das Heftigste, was man Eltern antun kann. Die sterben lieber tausendmal selber, als dass sie die Kinder sterben. Als dass ihnen die Kinder wegsterben. Das ist ein großer Schmerz in den Herzen einer Mutter, in den Herzen eines Vaters, wenn die Kinder sterben vor den Eltern. So, das ist also eines der schlimmsten Dinge, die passieren kann. Und manchmal, das ist der Gedanke, den ich hatte, ist der Tod eines Kindes oder Tod von Menschen überhaupt auch eine Bewahrung. Weil Gott sieht, was passieren würde. Weil was für Kinder wären wahrscheinlich die Kinder Isebels geworden? Mit so einer Mutter. Insofern ist es für die Kinder, wenn es denn wirklich buchstäbliche, echte Kinder waren, auch ein Stück weit eine Bewahrung gewesen. Aber all diese Dinge, oder da kommen wir dann gleich noch drauf. Genau. In diesem Gericht offenbart sich Jesus. als ein dreifältiger Christus. Und das ist erstens Herzenskinder. Eigentlich müsste da Herzenskenner stehen, Entschuldigung. Da hat die Autokorrektur mal wieder zugeschlagen. Herzenskenner. Jesus ist nicht der Herzenskinder, sondern der Herzenskenner. Jesus schaut auf das Herz. Apostelgeschichte 15, Petrus stellt ihn vor, Gott, der Herzenskenner aller. Gott guckt auf das Herz. Und dieses Gericht ist eben der Beweis dafür, dass Isabel trotz ihrer frommen und übergeistlichen Aktivitäten Jesus nicht täuschen konnte. Weil Jesus auf ihr Herz gesehen hat, die Boshaftigkeit ihres Herzens erkannt hat. Und Jesus prüft das Herz und gibt einem jeden, wie heißt es hier in Vers 23, gibt einem jeden Einzelnen nach seinen Werken. Das, was aus dem Herzen herauskommt, ist das, wer wir eigentlich sind. Und dem begegnet Jesus. Entweder im Gericht oder in Belohnung. Sondern das fromme Äußere hat Jesus nicht beeindruckt. Und alle drei Gerichte, also das Krankenbett, die große Drangsal, den Feinden ausgeliefert sein und das Kindersterben, tun wie nichts anderes das Herz offenbaren. Das sind ja die drei ultimativen Krisen, die man sich vorstellen kann, dass man richtig krank wird, dass man seinen Feinden ausgeliefert wird und dass die Kinder sterben. David wurde mal zur Auswahl gestellt. Pass auf, du hast drei Möglichkeiten. Das Gericht Gottes trifft dich. Erstens, du bist krank. Zweitens, du bist deinen Feinden ausgeliefert. Oder drittens, die Pest geht im Land. Deine Kinder sterben. Und dann ruft er, ja, die sind doch alle wie Kinder. Und so, dann beendet der Engel des Herrn das Gericht. So, und das ist schon krass, dass es eben diese drei Gerichte sind, die Gott hier gibt, damit das Herz offenbar wird. Dass durch diese Krise, die so ultimativ und so heftig ist, auch die Offenbarung des Herzens ultimativ ist. Und letztendlich und alles aufgedeckt wird. Zweitens, Jesus offenbart sich im Gericht als derjenige, dem die Ehre allein in seiner Gemeinde gebührt. Jesus, alle Gemeinden werden Jesus als Herzenskenner anerkennen und ehren. Hier heißt es, und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Durch das Gericht in der Gemeinde von Thyatira an der Isabel werden alle Gemeinden, alle anderen Gemeinden erkennen, dass Jesus derjenige ist, dem die Ehre gebührt in der Gemeinde. Dass er derjenige ist, der die Herzen erforscht. Dass er Gott ist und die Herzen erkennt und dass er nichts zulassen wird, was ihm die Ehre in der Gemeinde stiehlt. Ganz Kleinasien, diese ganzen Gemeinden, wird durch das Gericht Jesus erkennen als denjenigen, der regiert in der Gemeinde. Und da sehen wir auch, dass diese Botschaft, ja, hier heißt es ja, alle Gemeinden werden erkennen. Das heißt, alle Gemeinden haben davon gehört, alle Gemeinden wissen von diesem Gericht. Diese Botschaft vom Gericht Jesu muss genauso verkündigt werden wie die Botschaft der Gnade Jesu. Weil es die Ehre Gottes groß macht. Sondern viertens, ich versuche mich ranzuhalten, lesen wir von einem heiligen Überrest in Vers 24. Es ist jetzt ziemlich durchgerast, aber ja. Euch aber sage ich und den übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen, ich will keine weitere Last auf euch legen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. So, es gab auch in Thyatira, unter diesem Einfluss dieser Prophetin namens Isabel, gab es Kinder Gottes, die sich gewehrt haben gegen diese Verführung, die da nicht mitgemacht haben und die die Tiefen des Satans, wie sie das selber genannt haben, nicht erkannt haben. Was hat es mit diesem Begriff Tiefen des Satans auf sich? Ich habe mal nachgelesen. Es gab diese Lehre damals schon, dass gesagt wurde, wir müssen alle so viel wie möglich sündigen. Jede Sünde müssen wir mal ausprobiert haben, weil dann die Gnade Jesu umso größer wird. Paulus spricht genau von derselben Lehre in Römer Kapitel 6, wo er sagt, sollen wir nur in der Sünde verharren, damit die Gnade überreich werde, und das sei ferne. Wie manche uns verlästern, dass wir in der Sünde bleiben und dass die Gnade groß wird. Und das ist genau dieselbe Lehre, also höchstwahrscheinlich, um die es hier geht, quasi, du musst alles mal mitgemacht haben, jede Sünde mal probiert haben. Und erst dann können wir überhaupt erst die, also jede Tiefe des Satans muss von uns erfahren und erforscht werden. Und erst dann können wir überhaupt erkennen, wie groß die Gnade Gottes ist. Und nur der kann wirklich geistlich sein, der jede Sünde mitgemacht hat. So, also jeder junge Mann muss sich doch mal die Hörner abstoßen und jeder muss mal das mitgemacht haben, seine eigenen Erfahrungen gemacht haben. Dieser Quatsch halt. So, und das ist diese Tiefen des Satans, die gegen, natürlich gegenüberstehen gegen den Tiefen Gottes. 1. Korinther 2, Vers 10, wo Paulus sagt, wir dringen hinein in die Tiefe, ruft der Tiefe zu. Das ist eine Tiefe, die wir in Gott erforschen sollen. Und der Feind möchte natürlich das nicht, sondern der will, dass wir in die Tiefe des Satans hineinkommen. Kompromiss mit Sünde machen. Und dann sagt er hier, ich lege keine weitere Last auf uns oder auf diese Geschwister, weil dieser Isebe zu widerstehen, war eine Last, die kaum zu tragen war. Und Jesus sagt, das, was du hast, ist schon viel. Ich lege keine weitere Last auf euch. Da treu zu sein, inmitten dieser Umgebung, da zu widerstehen und zu sagen, nein, ich mache nicht mit bei diesem Zeug, da sagt Jesus, ich lege keine weitere Last auf euch. Aber er warnt uns auch und sagt, haltet das, was ihr habt, dass ihr eben euch nicht verunreinigt habt mit den Tiefen des Satans, dass ihr da nicht mitgemacht habt, haltet das fest. Haltet den Sieg über Sünde, über Versuchung unter allen Umständen fest und macht keine Kompromisse. Fangt nicht an irgendwie, ach, das klingt doch gar nicht so schlecht, sondern haltet es fest und verunreinigt euch nicht mit diesem Zeug, was die Isebel da in die Gemeinde hineingebracht hat. Und wir machen noch fix die Verheißungen für die Überwinder. Das ist eigentlich ziemlich erstaunlich, dass Jesus uns sagt, dass die überwinden, Vers 26, dem wird er Vollmacht geben über die Heidenvölker, dass man sie zerschlage mit eisernem Stabel, wie man Töpfergeschirr zerschmeißt, so wie auch der Vater mir gegeben hat. Und da zitiert er Psalm 2, wo es heißt, dass Gott Jesus eingesetzt hat als Herrscher über die Nationen, um sie zu beherrschen mit eisernem Stab, wie man Töpfergeschirr zerschmeißt. Und Jesus sagt hier, die überwinden in meiner Gemeinde, die werden mit mir herrschen. Mit denen werde ich in völliger Einheit sein und mit ihnen gemeinsam die Welt regieren, wenn ich wiederkomme. Denn da wird es noch Heidenvölker geben. Aber gut, das ist für eine viel spätere Session. Und Jesus sagt, ja, das ist unglaublich, und dann sagt er in Vers 28, ich werde ihm den Morgenstern geben. Jesus selbst ist der Morgenstern. Ich kann es nur so deuten oder so versuchen zu erklären, dass eine völlige Einheit mit Christus selbst der Lohn der Überwinder ist. Wir in ihm, er in uns, in Ewigkeit. Steht übrigens in 2. Petrus 1, Vers 19, dass Jesus der Morgenstern ist. Jesus, ich danke dir für diesen Text, der so tief ist und noch so viel weiter reichen würde, Herr. Und du siehst, dass wir wegen Müdigkeit und weil wir vorankommen wollen, weil es nur alle zwei Wochen ist und so weiter, dass wir da oberflächlich bleiben müssen, Jesus. Und Vater, ich bitte dich, dass du da weiter uns lehrst und weiter durch diesen Schriftstellen in uns arbeitest, Herr, dass wir das nicht verlieren, was wir jetzt gehört haben, sondern dass es weiter in uns dass wir das bewahren in uns und dass du uns weiterhin offenbaren kannst, dich selbst auch offenbaren kannst, als der, der im Gericht sich sogar offenbart. Halleluja. Und dieses Gericht, was am Ende selbst eine Gnade ist. Das bist du nur für einen weiser und herrlicher Gott, der uns so sehr liebt. Und Herr, wir danken dir für deine Wege mit deinem Volk und ich bitte dich, Herr, dass du uns einen Eifer und eine Hingabe gibst. Nicht Kompromisse zu schließen mit Isebel, sondern hingegeben zu sein an die Heiligung, an die Reinheit, an die Wahrheit, an die Liebe. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Danke, Herr.